Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Im Dezember 2005, einen Tag vor Heiligabend, beschließen drei Männer, einen Paketdienst in Mähren in der Eifel zu überfallen. Dem 54-jährigen Chef der Firma wird bei dem Überfall der Schädel eingeschlagen. Und das für gerade mal 6.000 Euro Beute.
Erst 10 Jahre später werden die drei Männer nach einem absoluten Mammutprozess verurteilt. Warum die Aufklärung des Falls so lange gedauert hat und was sich damals genau in der Eifel abspielte, darüber reden wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Hallo.
Ich grüße euch.
Rolf, der Fall ist vor allem auch deswegen spannend, weil die Ermittler fast 8 Jahre lang ziemlich im Dunkeln getappt haben. Und dann wurde er doch noch aufgeklärt. Fangen wir mal an, was wir eigentlich über den Fall noch wissen. Was ist denn damals im Dezemberabend in Mähren passiert?
Ja, ihr habt es ja eben schon in der Anmoderation gesagt. An Heiligabend im Jahr 2005 wird Hans-Joachim E., der 54 Jahre alte Niederlassungsleiter eines Paketdienstes, im Mährener Industriegebiet erschlagen aufgefunden. Mähren, das ist in der Vulkaneifel, für die Leute, die sich doch nicht so auskennen. Ein Lastwagenfahrer hat damals um 10 Uhr morgens die Leiche auf dem Firmengelände entdeckt. Dieses Firmengelände liegt direkt an der Autobahn A1 Trier-Koblenz. Die Polizei findet dann heraus, dass der Mann am Vorabend um kurz nach 22 Uhr erschlagen wurde, und zwar als er das Gelände absperren und nach Hause fahren wollte. Wie die Obduktion später ergibt, starb er durch massive Schläge auf den Kopf und ihm wird dann der Schlüssel abgenommen. Damit wird die Tresortür geöffnet und 6.400 Euro sind die Beute, die die damals noch unbekannten Täter beuten.
Und warum wurde gerade dieser Paketdienst überfallen?
Ja, später im Prozess hat sich dann herausgestellt, dass die Täter es eigentlich auf eine vermeintliche Geldkassette abgesehen hatten. Da sollten die Tageseinnahmen der Paketboten drin sein. Doch diese Geldkassette gab es nicht. Deshalb mussten sie sich dann mit dem Geld begnügen, was im Tresor lag. Wie gesagt, es waren 6.400 Euro.
Was wissen wir denn über das Opfer?
Ja, das waren Aussagen, die Angehörige und Zeugen später im Prozess gemacht hatten. Er war Niederlassungsleiter eines Paketdienstes, hatte dort 11 Mitarbeiter, die er betreut hat. Er lebte getrennt von seiner Frau, war aber frisch verliebt, wie es damals hieß. Er hatte eine erwachsene Tochter. Und Mitarbeiter haben den Mann als sympathisch, freundlich, offen, locker und auch lustig beschrieben, der immer ein offenes Ohr für seine Beschäftigten gehabt haben soll. Eine Mutter hat, da erinnere ich mich noch dran, damals im Prozess gesagt, wenn ich wegen der Kleinen früher mal weg musste, dann war das überhaupt kein Thema. Das ist ein Chef gewesen, wie man ihn sich gewünscht hat. Wir haben einen Kumpel verloren. Und er soll auch sehr sportlich gewesen sein. Er ist wohl jeden Morgen schon um 5 Uhr mit dem Fahrrad auch zur Arbeit gefahren, soll körperlich topfit gewesen sein und ein leidenschaftlicher Motorradfahrer.
Direkt am Tag nach der Tat wurde von der Polizei ja eine Soko eingerichtet, Kameras wurden ausgewertet, Zeugen befragt und trotzdem gab es zunächst keine heiße Spur. Warum?
Genau, es wurde direkt eine 20-köpfige Sonderkommission eingesetzt, die hatte den Titel Spedition in Anlehnung an die betroffene Firma, es war ja ein Paketdienstleister. Es gab eine große Suchaktion der Polizei ohne Ergebnis. Damals sind um die Weihnachtszeit 15 Polizisten, 5 Polizeihunde und ausgerüstet mit Metalldetektoren waren die Polizisten durch die Gegend gerannt, um eine vermeintliche Tatwaffe zu finden. Nichts, sie haben nichts gefunden. Auch 4 Monate danach gab es noch keine heiße Spur, wie die Polizei damals auf Nachfrage von uns sagte. Und dann ist als Konsequenz die Belohnung nochmal hochgesetzt worden. Die betrug bis dahin 5.000 Euro. Die ist dann auf 15.000 Euro erhöht worden. Davon standen allein 10.000 Euro von dem Arbeitgeber. Ein Jahr später war die Situation keine andere. Auch da tappte die Polizei noch völlig im Dunkeln.
Aber so ganz stimmt das ja nicht. Es gab immerhin zwischendrin eine Festnahme. Was weißt du darüber?
Das stimmt, es gab eine Festnahme sogar recht bald. Und das Interessante daran ist, der Festgenommene hat sich später selbst bei uns gemeldet. Es war nämlich ein Paketfahrer, der am Abend der Tat noch in Mähren auf dem Gelände war. Wahrscheinlich einer der letzten, der den Niederlassungsleiter auch noch lebend gesehen hat. Es handelte sich dabei um einen 36-jährigen Paketfahrer, Speditionsfahrer, der in der Nacht dann mit seinem Vater und seinem Bruder noch nach Polen gefahren ist. Er war selbst Pole. Und dort hat er am nächsten Tag auch von dem Überfall auf den Niederlassungsleiter erfahren. Und er hat auch erfahren, dass man ihn verdächtigt. Er ist dann zurückgekommen, hat sich bei der Polizei gestellt und wurde dort, ja, er wurde inhaftiert. Man hat ihm Handschellen angelegt, so hat er es mir jedenfalls damals erzählt. Ist dann in eine Zelle bei der Polizei gekommen und am nächsten Tag verhört worden. Man hat ihn dann anschließend wieder laufen lassen, als er gesagt hat, er hat nichts damit zu tun und man konnte ihm auch nichts nachweisen. Und dann, so hat er es mir geschildert, ist das Leben plötzlich kompliziert geworden. Man hat ihm gesagt, dass er das Gelände da nicht mehr betreten dürfe. Er hat seinen Job verloren. Er ist dann zurück in seine Heimat nach Polen, hat dort einen neuen Job gesucht, hat schließlich als Deutschlehrer an der Schule gearbeitet. Und trotzdem ist er dann sozusagen von der Vergangenheit irgendwann nochmal eingeholt worden. Man hat ihn dann nochmal festgenommen, man hat ihn nochmals verhört und hat gesagt, dass er wieder unter Mordverdacht oder dass er abermals unter Mordverdacht stehe. Er hat dann wieder seine Unschuld beteuert. Und letztendlich jedenfalls ist herausgekommen, dass er nichts mit der ganzen Angelegenheit zu tun hat. Aber er war, sagen wir mal so, irgendwo verbrannt und für viele in seiner Umwelt galt er als potenzieller Mörder, denn zum damaligen Zeitpunkt waren die tatsächlichen Verbrecher ja noch nicht gefasst. Das klärte sich ja erst viele Jahre später auf.
Das muss ja schrecklich für den Mann gewesen sein.
Ja, es hat ihn auch wirklich mitgenommen, das hat man ihm angemerkt. Vor allen Dingen, dass ihm sei dann während der Verhöre gesagt worden, dass er seine Frau und seine damals kleine Tochter nie wiedersehen würde. Und er hat zu mir gesagt, dass er danach die Nächte nicht mehr schlafen konnte.
8 Jahre später wurde der Fall dann in der Serie Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt. Und sogar schon vor der Sendung gingen die ersten Hinweise zu dem Fall ein. Was erfuhren die Ermittler da?
Ja, es war sogar fast 9 Jahre später, im April 2014, dass der Fall bei Aktenzeichen behandelt worden ist. Alle möglichen Spuren im beruflichen und privaten Umfeld des Toten, denen ist man nachgegangen, hat nichts herausgefunden. Das war dann wohl auch ein Grund, warum man sich an die Aktenzeichenredaktion gewandt hat. Es gingen dann auch tatsächlich Hinweise ein, und zwar 2 kurioserweise schon vor der Sendung, 7 danach. Und dann hat man zunächst nichts mehr gehört. Erst Anfang 2015, das waren 9 Monate nach dieser Aktenzeichen-Sendung, hieß es dann plötzlich, dass man 2 Tatverdächtige festgenommen habe. Und zwar schon im Dezember, einen Monat vorher. Die beiden Männer stammten aus dem Kreis Koch im Zell, der eine 30, der andere 45 Jahre alt. Die saßen damals dann in Untersuchungshaft. Und wie sich später herausgestellt hat, hatte eine Zeugin die Männer damals sozusagen ans Messer geliefert, in Anführungszeichen. Die hat der Staatsanwaltschaft den entscheidenden Hinweis gegeben. Und daraufhin sind die beiden dann festgenommen worden. Und im Mai 2015, also einige Zeit später, sind dann insgesamt sogar 4 Männer im Alter zwischen 28 und 45 Jahren angeklagt worden, wegen dieses, ja, inzwischen 10 Jahre zurückliegenden Verbrechens, und zwar wegen gemeinschaftlichen Raubes mit Todesfolge. Alle 4 haben damals die Vorwürfe übrigens bestritten.
Weißt du denn, was dieser entscheidende Hinweis war?
Ich weiß, dass sich damals eine Zeugin bei der Polizei gemeldet hat. Das war im Nachgang zu der Aktenzeichensendung. Diese Frau, sie war 58 Jahre alt, hat gesagt, dass einige Jahre vorher einer der vermeintlich Beteiligten ihr gegenüber den Überfall gestanden habe, den er mit anderen zusammen gemacht habe. Die Frau wurde daraufhin in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen. Sie hat auch später im Prozess ausgesagt, hat da die Vorwürfe wiederholt. Und diese Aussage, die fand unter sehr großen Sicherheitsvorkehrungen statt. Sie kam also mit 4 Kriminalbeamten da rein, die sie beschützt haben. Die ganzen Prozessbeteiligten mussten vorher durch eine Sicherheitsschleuse gehen und überall war Polizei präsent, auch außerhalb des Justizgebäudes. Da wurde also ein sehr großer Aufwand betrieben.
Und wie lief der Prozess dann weiter? Das war ja ein irre langer Prozess, 50 Verhandlungstage. Warum hat das Ganze so lange gedauert?
Das war tatsächlich einer der längsten Prozesse, die ich je in Trier erlebt habe. Es war eine schwierige Beweisführung. Es waren Aussagen, die sich teilweise widersprochen haben und oder die unglaubwürdig waren. Es gab viele Zeugen. Es wurden allein über 100 Zeugen gehört. Das waren teils windige Zeugen. Es waren fehlende Spuren. Also es war ein sehr komplizierter Prozess, kann man sagen.
Und was konnte man dann in dem Prozess quasi als Wahrheit daraus entnehmen?
Genau, am Ende dieses 50 verhandlungstägigen Prozesses, der sich ja über ein Jahr etwa gezogen hat, hat die fünfköpfige Kammer es dann als erwiesen angesehen, dass der 37-jährige Hauptangeklagte den Geschäftsmann damals mit einem 1,5 Kilogramm schweren Wagenhema brutal erschlagen habe. Motiv, er wollte ans Geld, ganz einfach. Das Interessante war, dass der Haupttäter zu diesem Zeitpunkt Hafturlaub hatte, einen Tag vor Heiligabend. Die Familie war klamm, weil der Ernährer hinter Gittern saß. Und er konnte nicht mehr durch Diebstähle wie sonst den Lebensunterhalt für seine Familie bestreiten. Das war jedenfalls die Annahme des Gerichts, dass er deshalb den Geschäftsmann umgebracht habe. Dann soll noch ein Schwager des Hauptangeklagten geholfen haben und ein 47-Jähriger, der wurde damals beschuldigt, die Tat geplant zu haben.
Und war das dann eine Bande, die öfter zusammen zugeschlagen hat oder weiß man da was zu?
Nein, man kannte sich wohl, beziehungsweise zwei der Angeklagten waren familiär verbunden. Wie gesagt, das waren Schwäger. Aber ansonsten ist mir nicht bekannt, dass sie schon vorher mal zusammen irgendwelche Straftaten begangen hätten.
Die haben das ja auch nicht eingestanden, wenn ich das richtig verstanden habe.
Der Einzige, der gestanden hat, soweit ich mich erinnere, war eben dieser 31-Jährige, bei dem kurioserweise am Ende aber herauskam, dass er an der Tat selbst überhaupt nicht beteiligt war. Er war einer der vier, die in Untersuchungshaft saßen und auch mit angeklagt wurde. Er wurde aber zwischendrin wieder freigelassen, weil man ihm keine Tatbeteiligung nachweisen konnte.
Und wie fielen dann die Urteile für die anderen drei aus?
Ja, das Landgericht hat dann im Juni den Haupttäter wegen Raubes mit Todesfolge in Tateinheit mit Totschlag, wie Juristen das sagen, zu einer 15-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Zwei Mitangeklagte wurden damals zu 8 und 4 Jahren verurteilt. Das Ganze ging dann noch in Revision. Der Bundesgerichtshof hat also das Urteil überprüft und hat ein Jahr später festgestellt, die Urteile sind völlig korrekt. Die sind damit rechtskräftig, womit man davon ausgehen kann, dass zumindest der Hauptangeklagte auch heute noch hinter Gittern sitzt.
Das Gerichtsverfahren konnte allerdings nicht alle Fragen lösen. Es gibt auch noch einiges, was im Unklaren geblieben ist.
Ja, du sagst es. Einiges im Unklaren ist genau die richtige Bezeichnung. Man hat schon damals in der Urteilsbegründung des Vorsitzenden Richters Albrecht Keimburg gemerkt, dass einige Details des Verbrechens und Hintergründe nicht völlig zweifelsfrei aufgeklärt werden konnten. Und es gab auch noch Punkte, die offen geblieben sind. Unter anderem zum Beispiel die Behauptung der Kronzeugin, es habe eine weitere Tote gegeben. Dabei handelte es sich angeblich um eine russische Prostituierte, die den Geschäftsmann des Paketdienstleisters damals während des Überfalls eigentlich ablenken sollte. Ob das stimmt oder ein Märchen war, ist allerdings nie herausgefunden worden. Man hat zwar danach gesucht, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden.
Jetzt wurde der Fall ja erst 9 Jahre später aufgeklärt. Viele Delikte sind aber nach 10 Jahren verjährt. Das war also auch relativ knapp, oder?
Das war relativ knapp. Das ist korrekt. Also wenn das Ganze erst 2 Jahre später aufgefallen wäre, hätte man sie zwar wegen Raubes mit Todesfolge verurteilen können, aber sie wären auf freien Fuß gesetzt worden, weil das Delikt verjährt gewesen wäre.
Ein Geschäftsmann wird bei einem Raubüberfall mit einem Wagenheber erschlagen. Die Täter werden 10 Jahre später nach einem fast endlosen Gerichtsprozess doch noch verurteilt. Danke, Rolf, für die Infos.
Bitte.
Mehr zum Thema und anderen Fällen aus der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.